Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
Mit Anna Seibt am Mikrofon. Guten Abend.
Haben Sie schon mehrere Shows gesehen?
Nee, noch gar nicht. Ist das erste Mal.
Okay. Mhm. Und wie kommt es, dass Sie jetzt einer von den frühen Vögeln sind, die die neue Show sehen?
Hab gewonnen. Beim Preisausschreiben.
Sie haben es gewonnen?
Ja. Wohnungsbaugenossenschaft, die haben so ein Preisausschreiben gemacht.
Gehen Sie alleine?
Nee, mein Enkelin erwarte ich hier noch.
Okay. Sie freuen sich so, haben Sie gerade gesagt.
Ja.
Worauf freuen Sie sich denn?
Die Mädels mit den Beinen, das ist halt einfach der Renner. Und ich war letztes Jahr in The One, das war der Knaller. Die Kostüme waren natürlich Jean-Paul Gaultier, also, ne? War genial.
Ja. Das Motto ist eine Liebeserklärung an das Leben. Und ich hoffe, dass wir so ganz viele Sachen sehen aus Kinderaugen.
Ja.
Ja.
Der Friedrichstadtpalast in Berlin. Ein Besuchermagnet. Opulente Kostüme, die größte Theaterbühne der Welt und die berühmte Girl-Reihe beeindrucken mehrere hunderttausend Zuschauer pro Jahr. Das Revue-Theater wurde in den 1920er Jahren so richtig groß und beliebt. Die Vorstellungen waren damals etwas Neues, vielleicht Revolutionäres und auf jeden Fall manchmal auch Vulgäres. Aber für was steht der Amüsiertempel heute überhaupt noch? Marietta Schwarz, Sie haben sich hinter den Kulissen der neuen Show Vivid umgeschaut. Anfang Oktober war dort Premiere. Was hat Sie denn in den Friedrichstadtpalast gezogen? Die Kostüme etwa?
Naja, ganz ehrlich, Neugier und Vorurteile. Also ich habe mich auch immer gefragt, was da eigentlich geboten wird und wer da hingeht. Es hält sich ja immer noch das Klischee, dass die Shows im Friedrichstadtpalast vor allem Senioren aus dem Umland anziehen, die dann ja in Nostalgie schwelgen, weil dort zu DDR-Zeiten ja auch große Revue-Shows stattfanden. Und man sieht davor auch wirklich immer diese Touristenbusse. Zum anderen hält dieser Ort ganz offensiv die Regenbogenfahne hoch, macht sich explizit für Diversität stark. Und das ist natürlich eine interessante Mischung.
Und es ist ja, wie eingangs erwähnt, die größte Theaterbühne der Welt. Da ist ja sicherlich auch einiges geboten.
Genau, es ist ein Riesending. 1900 Sitzplätze im Friedrichstadtpalast. Und jede Show, das darf man ja nicht vergessen, die muss so zugkräftig sein, dass sie 2 Jahre lang diese Plätze füllt. Also das sind schon Las Vegas-Dimensionen. Und genau damit wirbt der Palast ja auch, Las Vegas in Berlin.
Im Anschluss an Ihre Reportage aus dem Friedrichstadtpalast haben Sie ja auch noch mit einem ausgesprochenen Experten für Revue-Theater gesprochen. Wer war das?
Ja, und zwar der Musikwissenschaftler Kevin Clark. Der hat sich auf das Gebiet des musikalischen Unterhaltungstheaters spezialisiert. Vor allem Eric Charelles Revue-Theater der 1920er Jahre. Und es ist genau die Tradition, auf der die Shows am Friedrichstadtpalast fußen.
Revue-Fieber, eine Mikrokosmos-Reportage von Marietta Schwarz.
1, 2, 3 Männer gleiten über die Bühne. Sie haben einen Stiel in der Hand mit einem Bodenwischer, einem ganz breiten. Denn die Bühne ist wahnsinnig groß. Es ist die größte Bühne der Welt. Und die soll glänzen wie ein Konzertflügel.
Well, it's a reflective surface, so it has to be perfectly clean.
Die Oberfläche glänzt wahnsinnig. Sie muss perfekt gereinigt sein, damit das Licht richtig reflektiert, damit sich dieser Sinn für Schönheit, für Präzision auch vermittelt. 3-mal täglich wird sie geputzt.
Das ist Christa Monsen, Autorin und Regisseurin der neuen Vivid-Show am Friedrichstadtpalast und schon wieder weg.
Mahlzeit. Schönen guten Tag.
Tag, Marietta Schwarz vom Deutschlandfunk.
Guten Tag. Hallo.
Sie sind auch schon mit Headset ausgestattet, ja.
Ja, den ganzen Tag eigentlich. Mhm. Bin gleich bei Ihnen.
Ja, ja.
Ja. Carsten! Und?
Und der Mann mit dem Headset, der gleich bei mir ist.
Na, kannst du die noch auslösen oder nicht?
Das ist Olaf Eichler, Beleuchter am Friedrichstadtpalast. Und zwar schon seit 1983. Auch schon wieder weg.
Alles klar.
Die wirbeln hier alle um die nun hochglänzende Bühne herum. Beleuchter, Regie, Maske, Tänzer. Mehrere hundert Leute arbeiten da im Hintergrund. Und heute ist erste Durchlaufprobe. Das heißt, man versucht, die Show möglichst ohne Unterbrechung mal durchzuziehen. Mit allem drum und dran. Wir sind 4 Wochen vor der Premiere. So, jetzt hat Christa Monsen, die kanadische Regisseurin, einen Augenblick Zeit. Und ihren Co-Regisseur Oliver Hoppmann mit im Schlepptau.
Können Sie mir kurz erklären, was ist die Story der neuen Vivid-Show? What's the story?
Well, Vivid is a vivid celebration of life.
Wir feiern das Leben. Es geht um ein junges Mädchen, das eine zweite Chance bekommt. Sie wird in einen Androiden verwandelt. Aus dieser neuen Perspektive heraus entdeckt sie, wer sie wirklich ist.
In her new perspective, in her new experience, she discovers who she really is.
Diese wunderbare Bernsteinwelt, das ist gerade ein Einblick in The Jungle Extravaganza. Das erste große Showbild, in dem wir mit der Protagonistin Rai in die parallele Welt eintreten. Eine Welt der Toleranz, der Freiheit und der Farben. Eine Welt, die gespickt ist von diesen außergewöhnlichen Hutkreationen von Philip Tracy, in der wir einen Kontorsions-Act haben, in dem...
Ein
Kontorsions-Act.
Was ist das?
Das sind vier Akrobatinnen aus der Mongolei, die sich verdrehen und verbiegen und sich wie Schlangen auf einem Baumstumpf rekeln und in außergewöhnliche Türme sich aufbauen. Das ist wirklich beeindruckend. Und drumherum diese glamouröse und glitzernde Welt der Jungle Extravaganza mit den Designs von Philip Tracy.
Okay, und jetzt entlasse ich Sie wieder, weil Sie weiter müssen.
Sehr nett.
Der Friedrichstadtpalast punktet bei jeder neuen Show mit einem großen Namen, meist aus der Modewelt. Stars wie Jean-Paul Gaultier oder Christian Lacroix waren schon dabei. Und dieses Mal ist es eben Philip Tracy, der Mann, von dem zum Beispiel die Hutkreationen stammten, über die alle bei der Hochzeit von William und Kate sprachen. Wirklich eine Riesenbühne, ellipsenförmig, und das Orchester ist ganz hinten platziert. Vorne ein mehr als mannshoher Leuchtkristall, der sich so automatisch öffnet und blinkt. Und jetzt kommt auch mal der Herr Eichler.
Ich bin soweit. Ja.
Das sind nochmal ein Test für Rosenblätter gewesen.
Ah, hier kommt was runtergesegelt.
Genau.
Wird das später auch so sein? Sind das echte Rosenblätter?
Nein,
das ist Papier.
Das sind Papier. Sehen Sie aber heute auch in der Show. Wir testen die gerade noch.
Okay.
Wir haben ja wirklich das Glück, immer up-to-date zu sein, immer die neueste Technik irgendwie einsetzen zu können.
Was ist denn das zurzeit?
Ganz viel Videoprojektoren, ja, Videoprojektoren, die auf Laserbasis arbeiten. Und ganz viele Moving Lights, also bewegbare Scheinwerfer, die auf LED-Basis arbeiten, aber nicht mehr so wie aus dem Hobbybereich denn, sondern bis zu 1000 Watt LEDs haben. Das ist so das Allerneueste und der neueste Schrei.
Okay, ein Superlativ.
Ein Superlativ,
und
ja.
Der Palast besteht eigentlich nur aus Superlativen, oder?
Genau, wenn man es so nimmt, ja, das ist ja auch unser Anspruch. Früher hatten wir hier eben auch prinzipiell in jeder Show Eisarena, Wasserbecken, Zirkusmanege, was es jetzt in der Form nicht mehr gibt.
Kein Eis und kein Wasser?
Wir haben in der Show kein Eis und auch kein Wasser. Diesmal nicht, aber wir haben andere Superlative. Wir haben diese sogenannte Zylinder. Auf der Vorbühne ist ein Riesen, eigentlich nochmal ein Theater im Theater, was aber versenkt wird.
Also jetzt sehe ich eine glänzende Oberfläche.
Und in dieser glänzenden Oberfläche sind drei Speed-Fahrstühle, Toaster sagen wir dazu, weil die so schnell sind, dass das so aussieht, wenn die hochkommen, als wenn es Toaster drin sind. Da ist ein riesen Kristall drin versteckt. Das Ganze kann sich auch noch drehen und kippen. Und wir haben noch eine Superlativ, das ist die sogenannte fahrbare Brücke.
Aber so eine Showtreppe, die gehört zu einem Revue-Theater auch.
Genau. Das ist so unser Marken.
Sagen
schön.
Sie.
In dem
keine
Fall ist
Treppe.
Es hier, diesmal ist es keine Treppe, es ist eine Brücke. Wir haben sonst Treppen, aber eine Showtreppe oder Showbrücken gehören zum Friedrichstadtpalast wie die Kickline im Grunde genommen.
Die Kickline.
Die Girl-Reihe. Ja, gehört halt dazu, ist ein Markenzeichen. Da warten die Leute drauf.
Also die Beine werden immer noch geschwungen im Friedrichstadtpalast. Und zwar genau 64 Beine von 32 Damen.
Und wirklich seit den 20er Jahren ist diese berühmte Kickline, dieses Mädchennummer, wie man sagte von damals, absolute Muss in unser Haus. Das sind die alle Damen vom Ballett, die 32, die absolut in einer Perfektion einen Tanz ausführen, der wir nennen einfach Kickline, weil sie gleichmäßig praktisch die Beine bewegen, werfen, wie man sagen möchte. Das ist ein Markenzeichen des Hauses.
Das ist so das, was es eigentlich seit 100 Jahren oder vielleicht richtig, sogar noch länger gibt.
Richtig.
Das gehört einfach dazu.
Die Ballettdirektorin Alexandra Georgieva und ich sind kurz vor die Tür gegangen, weil es ihnen jetzt doch ziemlich laut wurde.
Sie gehen ja jetzt auch in die Ballettprobe.
Genau, ne? Richtig. Entschuldigung, ich beeile mich ein bisschen, weil alles hier läuft nach Sekunden.
Ne? Ja, ja, so ist das.
Ich bin absoluter Pünktlichkeit-Fan.
Was passiert, wenn jemand bei Ihnen zu spät kommt?
Oh, ich bin da sehr hart. Zweimal, drittmal ist schon Abmahnung.
Abmahnung? Wow!
Ja, wissen Sie, bei 60-köpfigen Ensemble, wenn man locker lässt, ist es auf der Stelle, wie sagt man, diese Lässigkeit kommt. Die Künstler sind nun mal lässig und die ja, mögen diese, ja, ein bisschen cool, ein bisschen so locker. Nicht bei mir.
Verstehe. Wie lange trainieren Sie am Tag?
Sagen wir so, der Training vormittag ist es nur erstmal zu erwärmen, den Körper zu vorbereiten, ist eine Stunde. Aber ab da weiter sind noch 6 Stunden harte Arbeit, praktisch 7 Stunden das Ballett arbeitet. Das ist der harte Tänzerleben. Aber das hat jeder von uns selbst gewählt. Keiner hat uns gezwungen.
Natürlich, es genau. Ist keine Sklaverei.
Genau, richtig.
Ich weiß nicht, wie viele Aufführungen es im Jahr gibt. Nicht jeden Tag, aber ziemlich
häufig. Sagen wir so, insgesamt ungefähr 500 Vorstellungen werden wir in dieser Produktion machen, im Rahmen von 2 Jahren. Vielleicht sogar gibt es Tänzer, die durchhalten. Schaffen diese 500 Mal.
Also
es gibt solche.
500 Mal.
Genau, richtig. Give it all you got. We want
to see who you are. So, wir sind zurück auf der Bühne im Friedrichstadtpalast bzw. im Zuschauerraum. Wie gesagt, heute erste Durchlaufprobe der neuen Show mit Kostüm und Maske.
Wer bist du?
Die ersten Figuren sehe ich schon. Androiden mit silber-schwarz-weißen, hautengen Catsuits, also so Ganzkörperanzügen und Helmen. Eine Stimme aus dem Off und vorne in der ersten Reihe, da läuft ein Kind auf die Bühne. Der Vater will es aufhalten, aber da ist es schon weg. Taucht in die technoide Welt der Androiden ein. Das ist die Hauptdarstellerin Rai, die aber schnell merken wird, dass es doch andere, schönere, analogere Welten gibt. So wurde es ja schon angekündigt. Und einen Conferencier, der durch die Show führt, den gibt es auch.
So you think you've seen it all? Don't be fooled by what you learned. Forget it all. Your eyes can't see it. It's deep. Unleash the dragon.
Und dann verwandelt sich die Bühne in ein Naturbild mit Darstellern in wahnwitzigen Kostümen, Schmetterlingen, Fröschen, Blumen, riesige Lilien und Schlangen, die sich verbiegen, dass es schmerzt. Auch wenn ich der Geschichte nur schwer folgen kann, es sieht gut aus. Eine fantastische, perfekte Welt.
It's an extraordinary team. We have and really working night and day.
Wir haben jetzt wirklich Tag und Nacht an diesen Wow-Effekten gearbeitet. Nur mal ein Beispiel. Unser Designer Philip Tracy erzählte mir kürzlich von 2 Mitarbeitern, die einen Monat nichts anderes getan haben, als 25.000 Swarovski-Steine auf 3 Hüte zu kleben.
25.000 Swarovski-Crystals on 3 hats.
Die Kostümdirektorin.
Wir sehen da nichts, aber es sind nur Swarovski.
Irre.
Das ist unglaublich, ne?
Ja. Und Sie sagen, nichts geht ohne Swarovski. Das ist einfach der Glitzereffekt, der gehört dazu, ja?
Ja. Für ein Theater wie Friedrichstadtpalast ist Swarovski sehr wichtig. Wo ich vorher in der Oper gearbeitet habe, ist Swarovski sehr eine Ausnahme. Aber hier ist das Haus, wo man sich echt austoben kann.
Ja, das glaube ich. Für Sie ist das sozusagen ein Paradies, oder?
Ja, absolut.
Weil es gibt keine Grenzen.
Muss ich sagen, dass meine erste Erfahrung war eher 2014, 12 mit Shomi, als ich habe Christian Lacroix assistiert hier im Haus. Das war mein erstes Mal hier und da habe ich manchmal gedacht, hey, wir übertreiben jetzt mit dieses Swarovski, diese Glitter, das ist zu viel. Und dachte, und dann wir sind auf die Bühne gegangen und gesagt, nee, wir können noch mehr machen. Diese besondere Bühne erlaubt das, weil die Wirkung kann viel vertragen. Ne?
Und haben Sie auch im Laufe der Jahre dann mehr gegeben? Also wenn Sie sagen, da geht
ja,
auch
ja,
mehr,
ja,
haben
ja.
sich verändert?
Ja, ja, ja. Ja? Meine Wahrnehmung hat sich auch verändert. Und ich weiß, man kann mehr machen.
Ein bisschen musste ich Elisabetta Pian jetzt bearbeiten, dass sie mir noch einen Blick in die Kostümwerkstatt gewährt. Das ist nicht Nähmaschinenrattern, hat sie gesagt. Das sind doch eh alle nur am Schimpfen. War natürlich ein Scherz. Und jetzt stehen wir hier. Und es sieht so aus, wie man es sich in einer Kostümwerkstatt ebenso vorstellt. Bunt, große Formate, Stoffbahnen. Und jeder versucht, ein anderes Problem zu lösen.
Jetzt nur die Oberkante, ja? Mit welchen?
Das ist die Linie, ne? Genau, das war echt eine Herausforderung. Weil das bewegen wir nicht mehr im Kostümbereich, ist Bühne. Ne? Das sind fast Bühnenobjekte.
Das genau. finde ich ja auch so interessant.
Das haben Sie gesehen, ne?
Ich habe das gesehen. Dass Kostüm und Bühnenbild miteinander
zusammen
eine Symbiose eingehen. Also eigentlich wird die Figur zum Teil eines genau, beweglichen
genau.
Bühnenbilds.
Wie die kleinere Schmetterlinge und Sie haben bestimmt auch die große Schmetterlinge. Die Frosche, die große Schmetterlinge, haben Sie das gesehen. Ja. Ne?
Und jetzt muss ich aber nochmal überlegen, wird die Blume vorne getragen oder hinten?
Hinten. Da wird, also am sie Po. Hat ein ganz tolles Kleid, ein fantastischer Schnitt. Und sie hat diese Konstruktion auf ein Korsett.
Wie schwer ist es? Sonst hängt es ja auch runter.
Ja, nicht nur das. Die Tänzerin trägt jeden Tag oder fast jeden Tag hier im Haus. Wir haben doppelte Vorstellungen auch. Und das ist auch unsere große Aufgabe. Sehen, dass die Tänzer und die Darsteller nicht geschlagen werden von dieser Konstruktion, von dieser Kostüme. Aber
also was wiegt es? Zeig hier.
Wie viel wiegt es? 1,5, würde ich sagen. Ne?
Also eine maximal. Riesige Linie.
Ja.
Die Staubblätter, um mal so ein Bild abzugeben, sind 30 cm lang und die Blütenblätter 1,50 m, 1,20
ja,
breit.
Ja, würde so. Ich sagen, ja. ja, ja.
So das Durchmesser in rosa-weiß und mit Swarovski natürlich besetzt. Deshalb bin ich hier.
Sind die wieder da.
So, Sie werden also bis zur Premiere noch weiter kleben, ja?
Ah ja, wahrscheinlich, ja.
Vier Wochen später. Die ersten Vorstellungen von Vivid laufen am Friedrichstadtpalast und es ist Pausenapplaus. Riesenapplaus für die Girl-Reihe in schwarzen Latexanzügen. Ja klar, sexy soll die Show auch sein. Nicht nur technisch raffiniert, in diesem Fall besteht die Raffinesse in diesen leuchtenden, ringförmigen Kopfbedeckungen, die die Damen tragen. Und es kommt gut an.
Doch, ich finde diese Girl-Reihe schon auch sehr präzise. Und die bringt nochmal richtig Schwung und Energie. Und mit den Lichteffekten, das war schon gut.
Zwei Frauen sind da noch am Diskutieren.
Also wir sind noch so ein bisschen am Zweifeln. Wir hoffen auf die zweite Hälfte.
Am Zweifeln?
Ja. Naja, wir haben so ein paar Kleinigkeiten gerade. Obwohl jetzt das Letzte mit den... Lederanzüge, das war
ja,
total.
Die Chorusline ist toll. Bombastisch, aber mich stört zum Beispiel dieser Handlungsstrang Vater-Tochter. Und dass der Vater also im lila Tütü durch den Saal schwebt, habe ich gedacht, ja, schön. Also, was soll das?
Naja, es ist ja die Geschichte, dass die Tochter so wegläuft, ne, in eine andere Welt. Und der Vater sie dann sucht.
Ja, das ist richtig. Ja. Aber warum tanzt er dann und möchte plötzlich Clown sein? Also das habe ich nicht verstanden.
Das ist Artistik, es ist Ballett, es ist Gesang, es ist alles dabei. Ja. Es ist toll.
Super, ja.
The colors, you know, the costumes, the movements, just how it all comes together is, it's a work of art.
It's sehr kitschig und so Vegas, it's really... incredible to see a show like this in Europe.
Fantastic show. From every direction something's going on. It's just unbelievable. I love it here.
Eine neue Show ist natürlich auch ein großes Risiko. In diesem Fall hat die Produktion 12 Millionen Euro gekostet, die teuerste Produktion am Friedrichstadtpalast aller Zeiten. Noch so ein Superlativ. Und Frage an den Intendanten Bernd Schmidt, wo holt er die Zuschauer ab? Wie funktioniert das eigentlich?
Ich denke, dass viele Menschen es irgendwie satt haben, diese ganze negative Energie, die in der Luft liegt, diese Endzeitstimmungen bei manchen. Ja. Und ich glaube, dass viele Menschen wollen, dass man auch mal wieder einen anderen Blick auf das Leben hat. Und das soll, glaube ich, Vivid auch machen, indem wir auch sagen, es ist eine Liebeserklärung an das Leben.
Macht das der Friedrichstadtpalast nicht immer, dass er den Menschen so eine Möglichkeit des Eskapismus bietet, einfach mal abtauchen in eine heile Welt?
Ja, wobei wir nicht nur heile Elemente hier drin haben. Also diese Show ist nicht nur eine rosa-rote Brille. Denn natürlich haben Sie recht, sind wir ein bisschen eskapistisch. Natürlich gehen wir mehr von Schönheit aus. Aber ich finde, manchmal ist ja Schönheit schon eine Provokation heute. Gerade wenn man auf andere Bühnen guckt, ist ja Schönheit eher provokant als...
Aber Sie sind nicht wirklich provozierend. Das wollen Sie auch nicht, oder?
Naja, also wenn wir so sagen, als großes Unterhaltungstheater, dass wir die Freiheit und die Vielfalt und gegenseitigen Respekt feiern, ist das mittlerweile durchaus etwas, was nicht von allen unterschrieben wird in diesem Land. Ja? Und insofern ist es durchaus provokativ. Und wir sind ja ein Volkstheater im besten Sinne. Und das heißt, also bei uns kommen 17-Jährige, 18-Jährige mit Schulklassen hierher, aber eben auch 70- und 80-Jährige. Ne? Und wir haben alles von der Bankdirektorin bis zum schwulen Großstadtpärchen über Verkäuferinnen und Verkäufer beim KDW und im Supermarkt. Ja. Und alle kommen zu uns. Und insofern würde ich sagen, dass unser Publikum genauso borniert und offen und rückständig und zukunftsorientiert ist wie unsere Gesellschaft. Wir haben alles. Wir sind ein Abbild dieser Gesellschaft. Ja.
Und wo ist die Grenze des Zumutbaren für den Mainstream?
Da gibt es eigentlich außer gesetzlichen Grenzen keine Grenzen. Ja? Und was ich Ihnen zumute, ist eigentlich das, dass Vielfalt nicht wehtut, mich nicht verletzt, sondern ich komme hierher, ich sehe ein sehr internationales Ensemble auf der Bühne, alle Hautfarben, Musliminnen, jüdischer Glaube, christlicher Glaube, alles da, Homosexuelle, Heterosexuelle, Menschen mit und ohne Behinderung und alle kommen miteinander klar.
Man merkt, das ist Ihnen schon ein Anliegen oder zumindest beschäftigt Sie das Thema.
Ja, natürlich sehr. Also wir sind ein Theater, was gegründet wurde von Max Reinhardt und von Hans Pölzig, der Architekt war, und von Erik Charell, der die großen Revuen der 20er Jahre gemacht hat. Zwei waren Juden und der Pölzig ist im Dritten Reich verfolgt worden, weil er modernistischer Architekt war, dessen Formensprache als entartet bezeichnet wurde. Insofern haben wir schon mal sozusagen in den Genen diese Aversion gegen einen Staat, der meint zu wissen, was das gesunde Volksempfinden ist. Ja.
So, die Pause ist zu Ende. Nochmal ein Blick in dieses Foyer des Friedrichstadtpalastes, das ja eine Art 80er-Jahre-Interpretation des Art Deco ist. Übrigens noch mit Original-Kugellautsprechern aus der DDR, die inzwischen Designklassiker sind. Und von diesen Kristalllüstern, die keine sind, wird immer erzählt, sie seien zusammengesetzt aus umfunktionierten Glasröhren, die früher in Rindermilchanlagen benutzt wurden. Was ich sehr charmant finde. Als letztes Wort aus diesem Friedrichstadtpalast, aber sicher nicht geeignet.
Dieses Gebäude ist in den 80er Jahren entstanden und in der DDR. Das ist ein historisches Zeitzeugnis. Und es ist innen vom Saal eines der schönsten Räume in Berlin. Also ich kenne nicht viele Theatersäle, die so schön sind wie unser Saal.
Ich finde auch das Foyer super. Also ich assoziiere immer Kirchenfenster damit, weil ich sonst in solchen Bauten keine bunten Glasfenster kenne. Also das ist
eine Kathedrale der Unterhaltung.
Der Friedrichstadtpalast, ein Haus mit einer bewegten Geschichte. Mehr über die Geschichte des Revue-Theaters erfahren Sie jetzt. Marietta Schwarz im Gespräch mit dem Musikwissenschaftler Kevin Clark.
Kevin Clark, wir haben Sie beide gesehen, die neue Vivid-Show. Und die Eindrücke sind ja auch noch relativ frisch. Was sagen Sie? Wie war's?
Es war auf alle Fälle sehr, sehr bunt. Und es war sehr opulent. Und es waren zwei Dinge, die ich zwar erwartet hatte, aber die mich dann trotzdem noch mal ein bisschen überrascht haben, weil so viel Buntheit, so viel Schmetterlinge und gleichzeitig so viel Science-Fiction hatte ich auch nicht erwartet.
Ist das jetzt ein positives Urteil oder?
Darüber denke ich jetzt schon seit ein paar Tagen nach. Das weiß ich noch nicht so ganz genau, wie ich das finde.
Also ich muss sagen, ich war doch ziemlich berauscht von den Kostümen. Sie haben den Schmetterling ja schon angedeutet. Also ich denke jetzt an Frösche, die da so auf die Bühne gekrabbelt sind und sich dann in diesen riesigen Blumen oben an den Stängeln hin und her gewogen haben. Das war schon ein sehr reiches Bild, würde ich sagen. Also wenn es etwas gibt, was mir im Kopf bleibt, werden es vermutlich die Kostüme sein.
Das hatte ich auch. Was ich dann aber bei all diesen Kostümen schade fand, ist, dass die sich eigentlich nicht einbinden in irgendwas. Also sie erzählen nichts. Die ganze Show ist ja so ein bisschen aufgebaut wie Alice im Wunderland. Dieses kleine Mädchen aus dem Publikum fällt jetzt hier in diesem Fall nicht in irgendein Hasenloch runter und erlebt dann da diese Wunderwelt, sondern sie wird quasi reingezogen in diese fantastische Bühnenatmosphäre, diese Welt der Show. Und trifft dann unterwegs auf alle möglichen verrückten Leute oder auch weniger verrückte Figuren und unter anderem halt auf diese Frösche. Aber die sind dann einfach irgendwie da. Es könnten auch statt Frösche, könnten das auch Vögel sein oder Fische oder irgendwas anderes. Dann kommt die nächste Nummer. Also im Gegensatz zu beispielsweise Alice im Wunderland, wo diese Begegnungen ja immer für was stehen. Also die Hauptfigur erlebt quasi durch diese Begegnung erlebt etwas und findet zu sich selbst letztlich. Das ist ja hier nicht der Fall. Es wird zwar behauptet, dass man durch diese ganze Reise zu sich selbst finden soll, zu einem besseren Leben, zu mehr Glück, zu seinem eigenen inneren Ich. Das ist ja dann der Schlusssong. Aber ich finde, das ist eher Behauptung, als dass ich das tatsächlich dann in diesen 2,5 Stunden gesehen hätte.
Mhm. Da reden wir dann über die Story, die eigentlich nicht vorhanden ist. Also das ist ja wie ein One-Liner. Rye, ein Mädchen, entgleitet in die Welt der Androiden und merkt aus dieser Perspektive, dass aber das andere, also quasi das analoge Leben, vielleicht doch dann auch seine Qualitäten hat.
Die Geschichte wird ja nicht erzählt. Die Hauptfigur ist dann einfach irgendwie da und läuft rum. Sie sagt den ganzen Abend nichts, sie singt auch nichts bis ganz zum Schluss. Und deshalb ist diese Geschichte fällt eigentlich schon mal weg. Und es gibt einerseits diese Science-Fiction-Elemente mit Robotern und mit Cyborgs und androgynen Wesen. Aber zum anderen kommen ja auch ganz klassische Fantasy-Sachen vor, wie eben die Frösche, von denen wir gerade geredet haben, die ja sehr niedlich sind. Und gleichzeitig kommt dann noch so eine sehr stark fetischisierte Sexualoptik dazu, mit Lack und Leder, mit nackten Brüsten als Kissen und mit Dildos und mit Sexpuppen, wo ich mich dann auch gefragt habe, was hat denn das jetzt in dieser Science-Fiction-Atmosphäre zu suchen? Das ist dann wie so ein weiterer Fremdkörper, der aber auch nicht, fand ich, lustig ist oder irgendwie mir noch was extra gibt, sondern der einfach nur wie so ein obendrauf ist, was mich persönlich ziemlich gestört hat. Mhm. Und ich habe überhaupt nichts gegen Sexualität auf der Bühne.
Ja, das ist interessant. Ich hatte den Eindruck, dass bei dieser Szene, die Sie jetzt vielleicht gerade ansprechen, das gab quasi als Opener nach der Pause ein Funhouse auf der Bühne. Das war so ein hausgroßer Hut mit Öffnungen, eine klare Anspielung, würde ich sagen, an ein Bordell. Und da wurden so verschiedene Sexpraktiken angedeutet. Es gab eine Frau, die irgendwie gefesselt war, die mit so einem Seil rumlief. Und es gab nackte Männer. Ja, da sind wir dann vermutlich bei so Zitaten, die an frühere Revue-Shows erinnern, oder?
Also eigentlich ja. Zum anderen dieses Zitieren von Fetisch und von berühmten sexuellen Momenten, das geht ja durch die ganze Show, fand ich. Also der Friedrichstadtpalast macht ja auch explizit Werbung in schwulen Medien oder beziehungsweise versucht, Homosexualität irgendwie zu inkorporieren, um Diversity zu demonstrieren. Letztlich bedeutet das aber in der praktischen Umsetzung, dass nur schwule Männer eigentlich gezeigt werden. Also Lesben und Bisexuelle und Transgender-Menschen gibt es so gut wie eigentlich nicht, also nicht als Thema. Und das fand ich eigentlich sehr einseitig. Und die schwule Welt, die gezeigt wird in jetzt diesem konkreten Fall, ist eigentlich fast nur eine Lederfetischwelt. Also wenn man hier in Berlin ans Osterledertreffen denkt, wo die ganze Stadt überflutet ist mit Männern in Motorradoutfits und Armeeuniform, oder jetzt im September zu Folsom, wo das auch so mit diesen Gummi-Lack-Leder-Menschen ist. Also genau diese Optik ist ja das, was man dann bei diesen extrem muskulösen, gut gebauten Tänzern sieht. Nicht nur in dieser einen Hutnummer, sondern auch in anderen Momenten, wo die dann so als Teufel durch irgendwelche Weltall-Szenarien tanzen. Da dachte ich, also was soll mir das jetzt eigentlich zeigen? Also oder für was steht das?
Die Vorstellung, dass ein schöner Körper dann doch in die klassischen Rollenmodelle männlich-weiblich reinpasst. Wir sehen extrem männliche, durchtrainierte Körper und wir sehen auch extrem weibliche, durchtrainierte Körper. Und das dazwischen, was man mittlerweile in modernen Tanztheatern auch sieht, groß, klein, keine Idealfigur, das kommt eigentlich nicht vor.
Genau, das ist eigentlich ein ganz klares Rollenbild, Genderbild, Mann, Frau. Und das, obwohl der Conferencier des Abends, also Andreas Bieber, der in so einem weißen, quasi Marlene Dietrich High Heels Outfit rumläuft, schon Androgynität ausstrahlen soll. Aber auch der bleibt ja als Figur komplett blass. Also er singt zwar ganz viele Songs im Laufe des Abends, aber er hat ja gar nichts, wo man ihn mal irgendwie greifen könnte als Persönlichkeit.
Wo Sie ihn ansprechen, er ist ja, hat ja diese Funktion als Conferencier und damit ja auch etwas, was zu so einer klassischen Revue dazugehört. Was ist das, was wir am Friedrichstadtpalast sehen? Ist es eine Show in der Tradition der alten Revue-Shows oder ist es dann doch das, was Sie bewerben, nämlich Las Vegas in Berlin?
Also die Las Vegas-Shows sind ja auch Shows, die oft über große Persönlichkeiten laufen. Und die historischen Revuen in Berlin, also wenn wir jetzt an die 20er Jahre denken, haben auch hauptsächlich über große Stars funktioniert. Also der Friedrichstadtpalast hat ja direkt vor seinem Theater eine Gedenktafel aufgestellt, wo an das große Schauspielhaus und an Erik Charell erinnert wird. Und Erik Charell hatte in seinen Revuen 1924, 25 und 26 als Conferenciers Claire Waldorf, als lesbische Frau, als Butch-Frau, die schon sehr auffällig und sehr auch gegen Gender-Stereotypen der Zeit war. Und sie hatten Wilhelm Bendow als schwulen Conferencier. Die großen Berliner Revuen haben schon auch in den 20er Jahren und auch schon in den Nullerjahren des 20. Jahrhunderts von Persönlichkeiten gelebt.
Ja, Erik Charell scheint dann, so wie Sie das schildern, der experimentierfreudigere Revuemacher gewesen zu sein. Was war das denn für ein Typ?
Also Erik Charell war ursprünglich ein Choreograf. Er kam vom Ballett. Er hatte vorher das Charell-Ballett und er hat 1924 das große Schauspielhaus übernommen von Max Reinhardt und da angefangen mit Revuen.
Den Vorgängerbau des Friedrichstadtpalastes,
genau,
auf der anderen Seite.
Auf der anderen Seite der Straße stand, an der Weidendammer Brücke. Und er hat das große Schauspielhaus zu einer von drei bedeutenden Berliner Revue-Theatern der Zeit etabliert. Da gab es die Komische Oper, die ist auf der anderen Seite der Brücke, da wo heute das Melia Hotel steht. Und daneben war der Admiralspalast, wo Hermann Haller die Haller-Revuen gemacht hat. Und dann eben das große Schauspielhaus mit den Charell-Revuen genau gegenüber. Und diese drei Revue-Theater haben damals konkurriert miteinander und mussten sich natürlich auch irgendwie absetzen voneinander. Und während James Klein in der Komischen Oper und Hermann Haller vor allen Dingen nackte Frauen auf die Bühne gebracht haben und so diese Girl-Reihen, die man auch mit der Weimarer Republik assoziiert, hat Erik Charell nicht nur die nackten Frauen gezeigt, sondern auch nackte Männer, beziehungsweise so wie der Friedrichstadtpalast heute, halt auch sehr schön drapierte Männer. Und es gab von Charell mal ein berühmtes Zitat, das er gesagt hat, also nur nackte Frauen mit nackten Brüsten auf die Bühne zu stellen, das ist ja wie Rohkost. Er will ein bisschen verfeinerte Küche servieren und deshalb nicht nur nackt, sondern auch geschmackvoll angerichtet, um mal im Bild zu bleiben.
Aber viel mehr als heutzutage. Also ich habe gelesen, dass die Girl-Reihe teilweise aus 150 Personen bestand. Heute sind es noch 32.
Das ist aber schon mal eine ganze Menge. 32, das muss man erstmal bezahlen, wenn die alle Tarifverträge haben. Wir reden ja in den 20er Jahren von einer Situation, wo es sehr viel Armut und Elend nach der Inflation in Berlin gab. Also 24 ist ja das Jahr, wo die Inflation zu Ende ist, wo die Rentenmark eingeführt wird. Da gab es natürlich sehr viele Girls und auch Boys, die einfach für beinahe nichts auf die Bühne gegangen sind, weil es besser war, als arbeitslos zu sein. Und da konnten Revue-Produzenten wie Charell, Haller und James Klein natürlich aus dem Vollen schöpfen. Und auch was die Orchester und was Statisten und was Akrobatik anging, einfach Hunderte von Menschen auf die Bühne hiefen, was so anderswo gar nicht gegangen wäre. Und deshalb ist auch die Berliner Revue der Zeit viel opulenter als jetzt am Broadway die Ziegfeld Follies, obwohl der auch schon für seine Opulenz berühmt war. Und das gilt übrigens auch für das Orchester. Also bei Charell haben wir ein riesiges Sinfonieorchester. Wir haben zwei Jazzbands auf der Bühne. Wir haben teilweise dann später im Weißen Rössel als Revue-Operette auch noch eine Zitterkapelle. Also wenn Sie das nach heutigen Tarifverträgen bezahlen würden, würde sich jedes Unternehmen ruinieren, um das auf die Bühne zu bringen.
Wenn wir jetzt noch mal uns vorstellen, was für ein Gebäude das war, dieses große Schauspielhaus, gebaut von Hans Pölzig, was immer assoziiert wird mit dieser Tropfsteinhöhle, also wirklich eine aufregende Stimmungsarchitektur, dann stelle ich mir vor, dass das auch eine unglaublich starke Atmosphäre einfach gewesen sein muss. Wie hat man sich die Shows vorzustellen?
Also der Pölzig-Bau, der ja extra für diesen Umbau dann gemacht wurde, als Charell kam, signalisierte erstmal, dass das super modern war. Es hatte eine ganz tolle Akustik. Es war ein Theater mit 3000 Plätzen plus noch Stehplätze. Also manche reden auch so von 5000 Plätzen. Die mussten jeden Abend gefüllt werden. Wir reden von absolut kommerziellem Unterhaltungstheater. Charell war also genötigt, sich auch nach den Publikumsbedürfnissen zu orientieren, an denen zu orientieren und diese Erwartungen auch immer wieder zu übertrumpfen. Und er hatte einen Förderer, nämlich Alfred Flechtheim, den sehr berühmten Kunstsammler und auch Herausgeber von der Zeitschrift Der Querschnitt. Und im Querschnitt 1924 gibt es anlässlich der ersten Charell-Revue einen Artikel, der beschreibt, was jetzt Charells Anspruch ist. Und ich möchte da mal zwei Sätze draus vorlesen, weil das finde ich ganz gut illustriert, worum es eigentlich damals ging. Also, Flechtheim schreibt: Charell will keine Revue bringen, aufgebaut auf dem internationalen Admiralsgarten-Klimbim. Er will eine Revue zeigen, die zeitgemäß ist, zeitgemäß wie Mozart und das Kleinauto, zeitgemäß wie die Jazzband, die das Siegmund-Gedudel und das Siegfried-Gedöns zum Gelächter und zur schmerzlichen Scham macht, zeitgemäß wie leider nicht der deutsche Film, dessen Schauspieler nicht reiten und dessen Schauspielerinnen nicht küssen können. Das, finde ich, ist schon mal eine klare ideologische Ansage. Und man merkt, das soll modern sein, es soll zeitgemäß sein. Und Mozart wird erwähnt. Also zeitgemäß heißt nicht, es ist alles nur Jazzmusik und Synkopen der 20er, sondern es ist auch die Mischung, wie damit umgegangen wird, also wie auch mit der Vergangenheit umgegangen wird. Und das hat Charell scheinbar meisterhaft geschafft.
Mhm. Wo Sie jetzt das Buch aufgeschlagen haben, mache ich das auch. Zu Beginn meiner Recherche zum Friedrichstadtpalast musste ich immer an Siegfried Krakauer und das Ornament der Masse denken, also das Bild von dem, was auf der Bühne passiert. Und er schließt da ja auch zurück auf das kapitalistische Wirtschaftssystem, auf die Industrialisierung. Beschreibt hier, das Ornament ist sich Selbstzweck. Auch das frühere Ballett ergab Ornamente, die kaleidoskopartig sich regten, aber sie waren nach der Abstreifung ihres rituellen Sinnes immer noch die plastische Gestaltung des erotischen Lebens, das sie aus sich hervortrieb und ihre Züge bestimmt. Und etwas später, der kapitalistische Produktionsprozess ist sich Selbstzweck, wie das Massenornament. Die Waren, die er aus sich entlässt, sind nicht eigentlich darum produziert, dass sie besessen werden, sondern das Profits wegen, der sich grenzenlos will. Ich weiß nicht, ob Krakauer über Charell-Revue spricht, aber er spricht über die Revue an sich. Also Frage an Sie, inwieweit lässt die Revue Rückschlüsse auf eine Gesellschaft zu?
Also diese Art der Massenbewegung auf der Bühne, also diese Girl-Reihe vor allen Dingen, um die geht es ja bei Krakauer, das war schon neu. Diese totale Anonymisierung der Masse, der Frau, teilweise auch der Männer, die dann einfach nur da sind und sich quasi im Gleichschritt bewegen. Das vergleicht er ja auch mit dem Maschinenzeitalter. Das war schon was Neues, was es so in der Revue noch nicht gab. Was ich interessant finde, ist, dass die Revue der 20er diese anonyme Masse kombiniert mit sehr persönlichen Menschen auf der Bühne. Also ich hatte ja schon Claire Waldorf und Willem Bendo erwähnt. Bei Charell kommen dann auch noch Neuentdeckungen dazu. Der holt die Comedian Harmonists rein. Er holt Marlene Dietrich als junge Darstellerin erstmals auf die Bühne für eine Szene. Die Revue lebt von diesem extremen Kontrast, sowohl von Masse und Einzelstars als auch von alter und neuer Musik. Und wenn ich das jetzt mal übertrage auf heute, auf den Friedrichstadtpalast.
Da gab es auch den Minutenwalzer von Chopin.
Genau, das war aber die einzige Nummer, die ein bisschen aus dieser sehr anonymen Popmusik herausgefallen ist, ohne wirklichen Anfang, ohne wirkliche Steigerung und ohne wirklichen Höhepunkt, sondern einfach nur so da ist.
Erik Charell, hatte der eine Story oder hat er die klassische Nummernrevue aufgeführt?
Erik Charell hat angefangen mit der klassischen Nummernrevue, also 1924, und er hat dann aber nach 2,5 Jahren, 3 Jahren festgestellt, dass das nicht mehr zieht, also dass er das nicht mehr toppen kann nach 3 Ausgaben seiner Jahresrevuen. Und der ist dann umgeschwenkt und hat gesagt, ich brauche eine Handlung. Das Publikum will eine Handlung, um auch emotional irgendwie reingezogen zu werden in diese Geschichten. Und der fängt dann an, historische Geschichten zu erzählen. Casanova, die drei Musketiere und dann als berühmtestes Beispiel das Weiße Rössel, wo er die Elemente der Revue kombiniert mit Geschichten erzählen. Das könnte man vielleicht vergleichen heutzutage mit den Filmen von Baz Luhrmann, der ja auch in, was ich, The Great Gatsby zum Beispiel, eine Geschichte erzählt und da aber trotzdem diese gigantischen Revue-Szenen einbaut. Und es gibt viel zu gucken und einfach viel zu bestaunen. Und es gibt aber gleichzeitig eine emotional anrührende Handlung, die einen sozusagen von A nach B transportiert.
Wenn man auf die Geschichte der Revue-Theater, der Revue-Shows schaut, was erfüllen die denn, dass das allen gefällt?
Also Eric Charelle hat mal irgendwann gesagt, er kann sich das nicht leisten, bei einem kommerziellen Betrieb mit 3000 Plätzen, die pro Abend gefüllt werden sollen, in irgendwelche Extreme zu gehen. Er kann sich auch nicht leisten, irgendwelche politischen Statements zu machen, weil wenn er die einen vor den Kopf stößt, kommen die nicht mehr und dann sind die anderen nicht genug, um sein Haus zu füllen. Also die Revue heute, glaube ich, muss auch nach den gleichen Prinzipien funktionieren. Sie muss irgendwie einen Mittelweg gehen. Wenn man jetzt die Berliner, die sehr reichhaltige Berliner Szene, Musiktheater und auch Chanson, Kabarett-Szene anschaut, kann man natürlich fragen, was bedient denn da jetzt der Friedrichstadtpalast? Er suggeriert ja quasi den Berlin-Besucherinnen eine Weltstadt-Attraktion, die es so vielleicht nur in Las Vegas und in Paris gibt. Und das ist sicherlich auch richtig. Aber ich sehe diese Friedrichstadt-Revuen bei aller Bewunderung für die Kostüme und für auch die Massenleistung, die da gezeigt wird, doch als sehr anonymes Theater, als sehr anonyme Form von Unterhaltung. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel die Familie, die neben mir saß mit zwei Kindern, gesagt hat, ach, was machen wir heute am Samstagabend in Berlin? Gehen wir doch mal dahin, da ist Akrobatik bei, das finden die Kinder toll, die Musik stört niemanden, sie ist weder zu klassisch noch zu poppig noch zu rockig. Das ist natürlich für so einen Gruppenausflug toll. Ich habe auch an dem Abend, wo ich da war, sehr viele schwule Paare gesehen, also Paare, von denen ich jetzt mal annehme, dass sie schwul waren. Da habe ich mich auch gefragt, wie finden die das eigentlich? Sitzen die da jetzt und gucken sich diese ziemlich geil gebauten Tänzer an, die eigentlich für Balletttänzer viel zu muskulös sind? Und was ist eigentlich mit den anderen aus dem LGBT, also Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Intersexual, Queer-Bereich? Wo finden die sich vielleicht wieder? Eigentlich
ja,
nirgendwo.
Aber wo muss man ja dann auch fragen, wo finden denn sich all die anderen wieder?
Ja, sagen Sie es mir.
Nee, das ist ja sozusagen für die möglicherweise eine fremdere, eine frivolere Welt als für Menschen, die sich intensiv und offensiv mit Sexualität beschäftigen.
Absolut. Ich glaube auch, dass der Friedrichstadtpalast mit dieser Fetischisierung der Optik auch ein bisschen das Image bedient von, ich sag jetzt mal ganz böse, Bustouristen aus der Provinz, die kommen und dann sagen, oh, wir haben jetzt ein Wochenende in der Hauptstadt und guck mal, was die da alles für gewagte Sachen machen. Und dann sind da auch noch die aus dem Publikum oben in so ein Fetischbett gekommen und da hatten sie eine Sexpuppe. Aber das ist ja dieser Anspruch, quasi Berlin als so eine Anything Goes, auch Sexmetropole. Aber da ist die Realität, glaube ich, bei weitem spannender und auch diverser als das, was man da jetzt im Friedrichstadtpalast aktuell sieht.
Ja, oder man sagt, es ist halt doch dann aus dieser Perspektive experimentell, so experimentell, wie Charelle damals war. Also was würden Sie sagen?
Es ist die domestizierte Version davon und das hat ja auch seine Berechtigung, ja, absolut. Aber was wichtig ist, ist natürlich, dass diese Diversity auch irgendwo gezeigt wird und man einfach da sitzt und das als Selbstverständlichkeit hinnehmen kann. Und insofern finde ich das schon toll, dass der Friedrichstadtpalast sich da so deutlich positioniert. Auch das ist ja schon ein deutliches Signal nach außen und man merkt das auch an dem Publikum, was hinkommt und was sich auch scheinbar, soweit ich das sehen konnte, ganz problemlos mischt mit dem Restpublikum, was da auch gar keine Berührungsängste zu haben scheint.
Gutes Schlusswort. Vielen Dank.
Marietta Schwarz im Gespräch mit dem Musikwissenschaftler und Revue-Liebhaber Kevin Clark. Damit endet der heutige Mikrokosmos. Ton und Technik Bernd Friebel. Redaktion und Moderation Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2018.